Und da geht es heute um Protz, Pracht und Prunk und die Frage, wie viel Luxus braucht der Mensch? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Gigajachten, Privatjets oder millionenschwere Feste. Luxus fasziniert viele Menschen, verspricht Status, Anerkennung und ein sorgenfreies Leben. Andere sehen im exklusiven Lebensstil nur sinnlose und klimaschädliche Prasserei, während Millionen von Menschen in Armut leben müssen. Seltene Sportwagen, teure Ferienhäuser oder das Wochenende ohne Stress. Was ist Luxus eigentlich? Wie verändert er die Menschen und wann schadet er der Gesellschaft? Darüber diskutieren wir heute im SWR Kulturforum. Ich begrüße dazu den Soziologen Professor Dr. Michael Hartmann, den Philosophen Professor Dr. Lambert Wiesing und die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. Frau Herrmann, der Milliardärssohn Anand Ambani hat das bis dato wohl teuerste Jawort der Geschichte gegeben. Die Hochzeit zog sich mit mehreren Events über einige Monate hin. Unter anderem stand ja auch eine Kreuzfahrt auf dem Programm und ein Privatkonzert von Justin Bieber. Sie haben die Nachrichten darüber bestimmt verfolgt. Was halten Sie von dieser Hochzeit?
Ja, ich meine, die Hochzeit hat eben angeblich 1 Milliarde gekostet und man muss sagen, dass der Vater des Bräutigams sich diese Hochzeit auch mühelos leisten konnte, weil es sich nämlich um den reichsten Mann Asiens handelte und der hat so ungefähr 107 Milliarden Dollar, also wird sein Vermögen geschätzt, also da konnte man dann 1 Milliarde auch mal locker machen. Und natürlich war diese Hochzeit dazu da, der Welt zu zeigen, wie reich diese Familie ist. Zumal es ja so ist, dass auch die Braut Tochter eines indischen Milliardärs war. Das heißt, es handelte sich um eine dynastische Beziehung. 2 Milliardärsfamilien haben sich da vereinigt. Als letztes muss man aber vielleicht noch sagen, dass teure Hochzeiten nun auch in gewisser Weise zur Kultur Indiens gehören. Also oft ist es so, dass die Menschen schon anfangen, bei der Geburt eines Kindes für die Hochzeit zu sparen. Das heißt, in gewisser Weise wird von Milliardären dann auch erwartet, dass sie eine solche Hochzeit schmeißen. Vielleicht nicht, dass die dann gleich eine ganze Milliarde kostet, aber teuer musste die Hochzeit in jedem Fall sein.
Herr Wiesing, warum überhaupt wird so ein großer Aufwand betrieben, um eine Hochzeit zu feiern? Wir haben gerade schon gehört, ja, es ist natürlich eine indische Hochzeit gewesen. Aber mal generell darüber hinaus, was haben Superreiche davon? Was haben vielleicht auch die Zuschauer davon, von all diesem Luxus und von all diesem Glanz?
Ja, wenn wir über die Begründungen für diese Art des Feierns oder diese Art von Hochzeitsfeier nachdenken, reden wir ja über eine Absicht einer Person oder in diesem Fall war es wahrscheinlich eine Familie, die das organisiert hat. Und da muss ich sagen, wäre ich immer sehr zurückhaltend, was jetzt genau die Gründe waren. Wenn man eben hieß es, ja natürlich war die Hochzeit ganz dafür da, den Reichtum zu zeigen. Bin mir da nicht so sicher. Also ich wäre jedenfalls vorsichtiger in der Zuschreibung, warum Menschen einen solchen Aufwand betreiben. Ob sie dazu gezwungen sind, sei es durch kulturelle Üblichkeiten, sei es durch religiöse Üblichkeiten, ob das ein Phänomen ist, was sie selbst schön finden, was vielleicht andere nicht schön finden. Es gibt doch eine so große Diversität an verschiedenen Intentionen, die dazu führen können, dass ich mir jetzt nicht zutrauen würde zu sagen, warum er das oder die Familie das so gemacht hat. Und auch zu sagen, dass das die Menschen fasziniert, da wäre ich eben vielleicht etwas vorsichtiger. Mag einige geben, die das faszinierend finden. Es gibt aber, glaube ich, auch ganz sicher einige, die das abstoßend finden und nicht faszinierend finden. Insofern finde ich es wichtig, eben, wenn es um empirische Beschreibungen geht, warum wer was macht, ja, zurückhaltend zu sein. Denn, also ich, die Person nicht, ich habe noch nicht mal mit ihr geredet und wäre noch nicht mal sicher, ob, wenn ich mit ihr reden könnte, es herausbekommen könnte, warum er was macht. Was ich reizvoll finde, ist, wie man als Außenstehender solche Phänomene beschreiben kann. Und das Thema unserer Runde ist ja Luxus. Und da wäre ich sehr dafür, den Begriff eben in einer Weise zu verwenden, dass wir doch differenziert, zum Beispiel eben, das Wort fiel ja schon in der Anmoderation, von Prestige und Protz unterscheiden würden, also von Form der Selbstdarstellung, die in diesem Fall bei der Hochzeit ja offensichtlich da vorhanden sind, denn ich glaube, von uns war keiner dabei.
Es gab viele Bilder.
Ja, aber wir waren ja nicht dabei. Also die Hochzeit ist ja eben nicht nur so verschwenderisch gewesen, sondern sie war auch verschwenderisch öffentlich. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das spricht dafür, dass es sehr stark um Darstellung geht. Aber wir wissen es nicht, warum das gemacht wird, ob er dazu gezwungen ist, durch kulturelle Üblichkeiten. Mir wäre es wichtig zu unterscheiden, ob wir es mit einem Symbol als ein symbolisches Phänomen auffassen, was um Darstellung geht. Wir haben viele Kandidaten, die man da ansprechen könnte, ob es um Schönheit ging. Es gibt andere ästhetische Formen, Erhabenheit, religiöse Erfahrungen. Also da haben wir ein Spektrum und Luxus ist nur ein Kandidat unter vielen, die dafür in Betracht kommen. Jedenfalls würde ich den Luxus nicht auf teuer reduzieren wollen. Und die Tatsache, dass diese Hochzeit ja exorbitant teuer war, scheint mir noch nicht eine Begründung zu sein, dass es sich um eine luxuriöse Hochzeit gehandelt hat.
Da sollten wir auf jeden Fall nachher nochmal drüber reden, über die Definition von Luxus und wie sehr sie wirklich mit Reichtum zu tun hat. Worüber ich jetzt gerne aber nochmal reden würde, wäre die Frage, wie diese Hochzeit gesehen wurde. Das Interessante ist ja beispielsweise, am Tag der Trauung wurde ja ein großer Teil von Mumbai gesperrt. Und es gab ein großes Verkehrschaos deswegen. Es gab ein bisschen Kritik daran. Also da kann man sich ja so den Diskurs ein bisschen anschauen und die Debatten, die es da gab. Aber die meisten haben sich dann eben einfach doch dafür interessiert, welche Stars eben zu Gast waren und was für ein Kleid die Braut trägt. Herr Hartmann, was denken Sie, blendet Luxus die Menschen vielleicht manchmal auch zu sehr?
Das weiß ich nicht. Also man kann ja sagen, das ist im Grunde dasselbe wie die Yellow Press und die Berichterstattung über die königlichen Häuser oder über irgendwelche Stars. Das ist alles dieselbe Kategorie. Es gibt Menschen, die das fasziniert und es gibt Menschen, die das schrecklich finden. Die Leute, die das fasziniert, das hat meines Erachtens einen wesentlichen Grund. Man erhascht einen Blick in eine Welt, die einem völlig fremd ist, wo man dann denkt, oh wow, was es alles so gibt. Das ist aber dasselbe, wenn jetzt irgendjemand beschließt, er muss unbedingt auf dem Mond der Erste sein, der als Tourist auf dem Mond ist, oder die, die unten zur Titanic getaucht sind, dann nicht wieder hochgekommen sind. Das ist ja alles dasselbe. Das sind alles Dinge, die weit ab von der Normalität liegen. Und das wäre auch der Punkt, wo ich Luxus definieren würde, egal ob materiell oder nicht. Es ist weit weg von dem, wie der jeweilige Mensch sonst normal lebt. Und dann kann man darüber diskutieren, wie man Luxus beurteilt. Also es gibt ja, wenn ich überlege, die letzten 10 Jahre an der Uni mit 70, 80 Stunden Wochen und maximal 2 Wochen Urlaub pro Jahr, da wäre für mich freie Zeit Luxus gewesen. Das wäre das entscheidende Kriterium und das können wir vielleicht später nochmal diskutieren.
Das können wir gerne auch jetzt gleich diskutieren, weil das ist ja auch ein Ding, das oft genannt wird. Also eben, dass Luxus gar nicht unbedingt so an materiellen Dingen festzumachen ist. Also dass es genau zum Beispiel bedeuten kann, ein Wochenende ohne Internet und ohne Handyempfang, einfach mal für sich sein, Zeit haben, Ruhe haben. Das ist so das eine, was man findet, wenn man dazu recherchiert. Und das andere sind eben so die typischen Bilder von Luxus. Also die maßgeschneiderte Superjacht, der mit privatem Kinosaal zum Beispiel, eine eigene Mittelmeerinsel mit Hubschrauberlandeplatz und all solche Sachen. Frau Herrmann, wie würden Sie Luxus definieren?
Wahrscheinlich gibt es diese beiden Begriffe, der subjektive Luxus, wenn man sich was gönnt, was man im Alltag sonst nicht hat. Beispielsweise hat man, der dann Urlaub macht. Und dann der objektive Luxus, also dass man eben sich materiell Dinge leisten kann, die weit außerhalb der Reichweite des Normalbürgers sind. Ich glaube, dass eigentlich nur diese zweite objektive, materielle Definition von Luxus für soziologische oder gesellschaftliche Debatten interessant ist. Und da finde ich ja interessant, schon bei Ihrem Titel, dass es ja zwei verschiedene Worte für das gleiche Phänomen gibt, nämlich auf der einen Seite Luxus und auf der anderen Seite Protz. Protz ist ja, sind ja auch Dinge, die man sich so als Normalbürger nicht leisten kann, sonst könnte man damit ja nicht protzen. Und was dabei aber dann so mitschwingt, ist die Frage des Geschmacks. Also es ist ganz klar, Protz hat irgendwas mit Reichtum zu tun, aber vor allen Dingen mit schlechtem Geschmack. Und wer protzt, kann sich nicht erfolgreich abgrenzen. Und es geht ja in einer Gesellschaft immer darum, sozusagen kulturelles und soziales Kapital zu sammeln und sich abzuheben. Also die ganze Gesellschaft ist durchzogen von Hierarchien, die nicht nur rein materiell sind, sondern auch kulturell und sozial. Und die, die es schaffen, sozusagen Events oder Ausgaben zu tätigen, die als Luxus definiert werden, das sind diejenigen, die gleichzeitig in der Gesellschaft bestimmen, was der Geschmack ist. Und wenn man jetzt nochmal auf diese indische Hochzeit zurückkommt, da gibt es ja allein bei der Deutschen Vogue gibt es irgendwie 82 Bilder, die habe ich mir dann auch alle angesehen. dann ist irgendwie klar, dass diese Milliardärsfamilie, es ist alles wahnsinnig teuer gewesen, es aber geschafft hat, im indischen Kontext eine geschmackvolle Hochzeit dahin zu legen. Also für uns ist das dann vielleicht als Europäer alles sehr bunt und sehr viel, aber es ist irgendwie ganz klar, dass es geschmackvoll ist im Rahmen des Indischen. So, und das finde ich interessant, nicht? Wie kriegt man das hin, sich mit Luxus sozusagen auszuzeichnen und die Fallen des Protzes zu vermeiden.
Mhm, trotz Geld nicht Proletarier zu bleiben, sozusagen.
Ja, ja, genau.
Also nur
ja,
das sind
ja in gewisser Weise Neureiche, die es aber geschafft haben, wie Altreiche auszusehen.
Mhm. Ich wollte ganz kurz was sagen, weil das ein Missverständnis ist. Ich glaube, auch die freie Zeit hat mit materiellen Bedingungen zu tun. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wo das sehr deutlich geworden ist. Der Kollege Hartmut Rosa hat zu Beginn der Corona-Pandemie ein Interview gegeben. Da saß er in seinem Heimatort im südlichen Schwarzwald in seinem Elternhaus und hat die Entschleunigung begrüßt. In seinem Leben verständlich, er hatte endlich mal Zeit, Publikationen zu machen, über was nachzudenken und so. Zur gleichen Zeit gab es jede Menge Menschen im Niedriglohnsektor, die andere mit Essen beliefern mussten oder die andere Tätigkeiten ausüben mussten, wo sie überhaupt nicht die Alternative hatten, nicht zu arbeiten, die haben das Geld gebraucht. Das heißt, auch die Verfügung über freie Zeit hat Voraussetzungen. Also ich konnte damals mit einem Professorengehalt, war das für mich eine wunderbare Sache. Ich konnte mir das leisten, es hatte andere Gründe, warum das so selten der Fall war. Aber es gibt viele Menschen, für die ist freie Zeit nicht entscheidend. Wenn sie arbeiten können, müssen sie arbeiten, damit sie Geld verdienen.
Ja, trotzdem, Herr Hartmann, ich gebe Ihnen absolut recht, dass freie Zeit ein Privileg ist. Trotzdem würde ich sagen, das ist noch nicht ein Luxus in dem Sinne, wie wir das jetzt hier diskutieren, weil man ja schließlich 6 Wochen Urlaub zum Beispiel garantiert hat und ein Wochenende und so weiter. Also, und man muss in vielen Berufen nur 38 Stunden arbeiten. Also ich will damit nicht bestreiten, dass es im Niedriglohnsektor jede Menge Skandale der Ausbeutung gibt. Aber trotzdem geht es ja jetzt hier um die Frage, was ist Luxus? Und jetzt zu sagen, ich habe irgendwie ein freies Wochenende, ist, glaube ich, noch kein Luxus in unserer Gesellschaft, wo das gewerkschaftlich eigentlich garantiert ist.
Herr Wiesing, mich würde Ihre Meinung dazu sehr interessieren. Ich glaube, Sie würden auch eher gegen so eine materielle Perspektive argumentieren.
Ja, mir scheint die Diskussion so zu laufen, als wüsste jeder, was Luxus ist. Also das sagten eben zum Beispiel, ja, da werden Bilder von Luxus gezeigt. Das heißt also, man kann das an den Gegenständen erkennen. Und da wäre ich anderer Auffassung und deutlich vorsichtiger. Also ich glaube, es gibt nur wenige Eigenschaften, die unstrittig sind. Erstmal, Luxus kann man nicht messen. Man kann es nicht physikalisch feststellen oder naturwissenschaftlich oder so. Sie können eine Uhr zu einem Juwelier bringen und er kann Ihnen sagen, ob die aus echtem Gold ist, aber er kann Ihnen nicht sagen, ob die Uhr Luxus ist. Luxus ist also keine materielle Eigenschaft. Das haben wir bei vielen Phänomenen, die übrigens meistens dann philosophisch sehr relevant sind. Gerechtigkeit kann man nicht messen. Man kann auch nicht Schönheit messen. Wir haben das immer wieder. Das heißt also, wir haben eben nicht mit einem Phänomen zu tun, wo man sagen kann, auf den Bildern sehe ich das oder ich weiß, dass das Luxus ist. Und das liegt einfach daran, weil Luxus ist immer Luxus für jemanden. Das heißt, wir haben es mit einem Phänomen zu tun, wo immer ein Subjekt involviert ist, das etwas als Luxus erfährt. Und diese Erfahrung, ob die gegeben ist oder nicht gegeben ist, das weiß ausschließlich das einzelne Subjekt, das weiß man nur selbst. Ich weiß, was für mich Luxus ist. Und wenn wir also uns an die Bestimmung von Luxus machen, müssen wir uns an die Bestimmung eines bestimmten Erlebnistypes machen, eine Erfahrung machen. Und da liegt auch erstmal der große, große Unterschied zu dem Phänomen, wofür es verschiedene Begriffe gibt. Ob Protz ist ein altes deutsches Wort, Prestige kann man es nennen, man kann auch von symbolischem Kapital sprechen. Das sind Phänomene, und das hat ja auch Frau Herrmann vollkommen überzeugend ausgeführt, da geht es um Distinktion, da geht es um soziale Phänomene, da geht es um Regeln, wie man sich darstellen kann. Aber das ist, da ist die Öffentlichkeit gebunden. Erfahrungen sind auch im Privaten möglich. Also Luxuserfahrungen kann ich zum Beispiel auch in Privaträumen machen. Distinktion kann ich immer nur in der Gesellschaft oder mit gesellschaftlichen Kontakt machen. Und diese Erfahrung, die kann man beschreiben. Und da scheint mir der wirklich, wenn man ganz basal anfängt, der einzig unstrittige Punkt zu sein, einfach weil das Wort kommt, es ist etwas Überflüssiges. Ja, Luxus heißt ja, es schließt über und es ist etwas Überflüssiges, Übertriebenes. Und da ist eben der interessante Punkt, weil es um eine Erfahrung geht, ja, was für einen Überfluss wird dort erlebt? Und das ist eben dann doch das eigene Subjekt. Das Bemerkenswerte ist, dass Menschen eben sehr genaue Vorstellungen haben, wann sie etwas für übertrieben erachten. Und das nochmal bemerkenswert ist, dass das genauer ist, als zum Beispiel unser Strafgesetzbuch erlaubt. Also in Indien war ja offensichtlich diese Verschwendung erlaubt. Das war ja nicht gesetzlich verboten, jedenfalls habe ich das nicht gehört. Und wir haben auch Vorstellungen, die noch genauer sind, als es zum Beispiel der kategorische Imperativ traditionelle Moralen sind. Ich glaube nicht, dass diese Hochzeit aus Sicht von Kant zum Beispiel problematisch gewesen wäre. Und da ist der Punkt, dass wir Vorstellungen haben, was ist angemessen, was ist üblich. Und das Interessante ist, dass Menschen selbst mit diesen Vorstellungen brechen können. Und dieser Bruch mit der Angemessenheitserwartung und der Vorstellung, mit der eigenen, die ist sehr unterschiedlich. Für den einen ist das schon übertrieben, der andere findet das noch sehr normal. Deshalb wäre ich ja auch so vorsichtig zu sagen, dass diese Hochzeit von den Ausführenden, ob das Brautpaar oder die Eltern, wer immer da jetzt entscheidend war, eben als Luxus erfahren wurde. Wir wissen es nicht, wie die erfahren wurde, die Hochzeit, ob Bruch oder ob es eine Erwartung war. Aber, und das scheint mir das Interessante an dem Luxusphänomen zu sein, Menschen können zu sich selbst Stellung nehmen zu ihrer Angemessenheit. Und Herr Hartmann hatte eben schon einmal auf Hartmut Rosa verwiesen, der mir in dieser Hinsicht ganz genau, ziemlich treffend einen Hintergrund beschreibt einer gesellschaftlichen Situation. Wir werden immer mehr gezwungen zu funktionieren, in einen Mechanismus hineinzukommen, effektiver, schneller, beschleunigen oder wie auch immer. Das geht noch besser, das geht patenter, das geht einfacher. Und interessanterweise stellt man immer wieder fest, dass Menschen da auch eine Verweigerungshaltung sein wollen und sagen, nee, ich mache das nicht. Ja, das stimmt, ich weiß, man braucht es nicht. Ich weiß, das ist nicht die patente Lösung. Und da drin, in diesem Bruch mit der eigenen Angemessenheitserfahrung, ist immer ein Autonomieerlebnis, was meiner Ansicht nach sinnvollerweise als Luxus bezeichnet werden sollte.
Ja, aber das wird mir jetzt ein bisschen doch sehr individuell. Also man kann ja doch gesellschaftlich feststellen, was die große Mehrzahl der Menschen als Luxus empfindet. Also wenn ich
ja, in einer großen unwichtig. Stadt...
Ja, nein, das ist nicht unwichtig. Unwichtig. Wenn ich in einer großen Stadt durch die Fußgängerzone gehe und gucke mir an, welche Juweliere da sind, dann ist ganz eindeutig, welcher Juwelier die Luxusuhren und die Luxusarmbänder anbietet. Da können Sie fragen, Sie werden von 95% Minimum der Leute, die sich da bewegen, genau dieselbe Antwort bekommen. Und das hat schon eine materielle Fundierung. Das verändert sich im Laufe der Jahre. Also ich sag mal, als ich Ende der 50er Jahre, ein Onkel von mir war ein großer Bauunternehmer, der hatte damals einen Swimmingpool. Das war für uns alle der Luxus pur, das kannten wir nur als Hollywood-Film. Das hat sich verändert. Das ist heute immer noch was Außergewöhnliches, aber nicht mehr vergleichbar mit damals. Es gibt Veränderungen, aber die meisten Dinge, die man als Luxus definieren würde, in der Breite der Bevölkerung, haben sehr stark mit materiellen Dingen zu tun, bis hin, wie ich eben gesagt habe, mit freier Zeit. Aber ich wollte mit der freien Zeit nur darauf aufmerksam machen, dass in dem Sektor, wo man sich über materielle Dinge nicht so große Sorgen machen muss, da kann man sich dann auf andere Dinge konzentrieren. Aber die Voraussetzung ist materiell.
Das sehe ich übrigens auch so. Und das kann ich wirklich, das kann sich tatsächlich, wie Herr Hartmann sagt, sehr stark, vor allem wenn man das über die Jahrhunderte betrachtet, verändern. Also zum Beispiel war es im 18. Jahrhundert am französischen Hof in Versailles, war es ein absolutes Zeichen von Luxus, wenn man Seidenstrümpfe hatte. Das hatte eigentlich praktisch nur der König. So heutzutage kann sich jeder Nylonstrümpfe leisten, die viel wärmer sind und eigentlich auch praktischer als Seidenstrümpfe. Oder auch ein anderes banales Beispiel, im 18. Jahrhundert gab es auch in königlichen Palästen keine Toilette. Die ersten Toiletten waren ein absolutes Luxusprodukt. Gab es nur bei den ganz Reichen. Inzwischen hat jeder eine Toilette, jedenfalls in Deutschland. Und da sieht man, wie der materielle Reichtum einer Gesamtgesellschaft dann auch dazu führt, dass sich die Definition von Luxus sehr stark verändert. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich genau wie Herr Hartmann es beschreibt. Also Luxus ist eben das, was sich nur eine Minderheit leisten kann. Wenn sich das alle leisten können, Beispiel Toilette, dann ist es eben auch kein Luxus mehr.
Okay, aber Frau Herrmann, Es ist ja dann doch so, dass es sehr relativ sein kann. Also ich habe in der Recherche für die Sendung, habe ich mal so die Bewertungen von sehr teuren Schlosshotels in Deutschland mal durchgeguckt. Und da findet man dann, natürlich muss man ein bisschen suchen, aber man findet dann teilweise Beschwerden über teilweise ja die schlechte Präsentation des Frühstücks. Andere finden das Personal zu freundlich oder beklagen sich, dass sie eben draußen 150 Meter zum Spa gehen müssen und dass es keinen direkten Tunnelzugang gibt. Also da stellt sich ja für mich auch so ein bisschen die Frage, naja, für die Menschen, die solche Bewertungen schreiben, ist das ja alles gar kein Luxus mehr. Oder, und das würde ja sehr für Herrn Wiesings These sprechen, dass es wirklich sehr relativ ist. Also vielleicht ist für die Familie Ambani die Hochzeit tatsächlich gar nicht so wahnsinnig luxuriös, wie wir es wahrnehmen.
Ja, also, vielleicht darf ich auch noch mal hin. Also ich würde nicht damit arbeiten, dass wir wissen, was für wen Luxus war. Zu sagen, ja, die Seidenstrümpfe waren Luxus. Es wurde alles Mögliche schon als Luxus bezeichnet. Es wurde auch schon alles Mögliche als gerecht bezeichnet. Es wurde auch Dinge wurden schon von Leuten als gerecht bezeichnet, die ich persönlich haaresträubend finde. Und es geht also nicht darum, was Menschen sagen, was Luxus ist, auch wenn es 95% sagen, was Luxus ist. Auch wenn 95% sagen, das ist gerecht, ist es nicht deshalb gerecht, weil es 95% sagen. Es geht darum, was wir sinnvollerweise als Luxus bezeichnen wollen, um in der Welt, in der wir leben, Differenzierungen vornehmen zu können. Das heißt, ich würde einen Schritt vorher gehen. Nur weil irgendjemand sagt, und wenn es auch eine Mehrheit ist, was Luxus ist, ist es nicht deshalb Luxus, sondern wir müssen einen Begriff entwickeln, in dem wir verschiedene Phänomene als die Phänomene erfassen können. Und wenn wir zum Beispiel die eben erwähnte Toilette ansprechen, dann kann man darüber sprechen, dass das eine Annehmlichkeit ist, dass sie funktional ist, die nicht jeder hatte und heute zum Glück deutlich mehr haben. Und da ist genau der Punkt, dass ich mich doch sehr stark dafür einsetzen würde, den Luxusbegriff als einen Begriff sui generis zu verstehen, der sich von Annehmlichkeiten, aber auch vom Protz differenziert. Im Alltag ist das nicht immer der Fall, aber das haben wir ganz oft. Im Alltag wird auch alles Mögliche als schön bezeichnet. Trotzdem haben wir eine lange Tradition, eben insbesondere in der Philosophie, darüber zu reflektieren, was man eben als schön bezeichnen soll, wenn man eine Kategorie haben will, mit der man verschiedene Phänomene differenzieren kann. Und im Alltag kann es passieren, dass jemand sagt, dieses Hotel ist ein Luxushotel. Da haben wir als erstes die Situation ganz eigenwillig, das kann jemand sagen, positiv, lobend. Wenn das Hotel ein Prospekt trug, Luxushotel, meint es das lobend. Das kann in einem anderen Kontext negativ bewertet sein. Also wir haben die Kategorie sowohl positiv bewertend als auch negativ bewertend. Aber die Frage ist ja jetzt, was wollen wir positiv oder negativ bewerten? Und da kann man das einerseits von Annehmlichkeiten unterscheiden, von Sinnlichkeiten unterscheiden. Also das, was eben in einem sinnlichen Sinne von einer Person als angenehm erfahren wird. Aber wir können es auch von symbolischen Leistungen unterscheiden, eben das, was Prestige, Protz und ostentativer Konsum ausmacht, mit dem sich Personen in ihrer gesellschaftlichen Stellung darstellen. Und erst dann, finde ich, haben wir einen sinnvollen Begriff, der in dieser doppelten Unterscheidung besteht, um die Phänomene der Gesellschaft genauer zu bestimmen und nicht davon auszugehen, weil Leute es Luxus nennen, ist es Luxus. Bei keinem anderen Begriff, den ich kenne, würden wir auch so verfahren. Nur weil eine Mehrheit sagt, das ist gerecht, ist es noch lange nicht gerecht. Oder nur weil eine Mehrheit sagen würde, das ist es schön. Und nur weil die eben erwähnten 95% sagen würden, das ist Luxus, ist es nicht Luxus.
Also bei Gerechtigkeit ist das ja auch nicht so, dass es da einen Begriff gibt, wo man sagen kann, da hat man sich drauf geeinigt und das ist so, sondern das ist auch im historischen Wandel begriffen. Da gibt es kulturelle Unterschiede zwischen verschiedenen Weltreligionen. Das ist bei vielen dieser Begriffe so. Deswegen sage ich immer, entscheidend ist, wenn man das bewerten will, ob es für einen Begriff ein Verständnis in einer Bevölkerung oder einer Gesellschaft gibt, das ganz weitgehend geteilt wird. Und das, finde ich, ist bei Luxus noch viel eindeutiger der Fall als bei Gerechtigkeit. Also was wirklich Luxus darstellt, also diese Hochzeit da in Indien, wird auch in Indien als Luxus gesehen werden, wahrscheinlich weltweit angesichts der Dimensionen. Da wird es wenig Streit geben. Und dann ist es relativ unerheblich, jedenfalls aus meiner Sicht, ob die Beteiligten, die direkt Beteiligten, dieses Ehepaar, angesichts des Reichtums, den sie auch im normalen Alltag haben, das als Luxus empfinden. Also Ludwig XIV. Wird wahrscheinlich vieles auch nicht als Luxus empfunden haben, weil das für ihn Normalität war. Aber die Bevölkerung in Frankreich hat das, was die Könige gemacht haben, so als Luxus empfunden, dass sie irgendwann 1789 gesagt haben, das muss ein Ende haben. Und das ist für mich das Relevante.
Lassen Sie uns bitte gerne mal noch einen Schritt weitergehen. Und zwar würde mich jetzt mal ein bisschen mehr interessieren, wie Sie denn die Wirkung von Luxus beschreiben würden. Und was wir ja gerade an ein paar Stellen schon immer wieder mal gehört haben, ist, dass es offensichtlich so eine Art Steigerungslogik gibt. Also irgendwie erstens in der Geschichte, ne? Also dass einfach die Entwicklung voranschreitet und bestimmte Dinge, die vorher Luxus waren, auf einmal zur Normalität werden. Und aber auch das andere, das waren vielleicht meine Beispiele mit den Schlosshotelbeschwerden, dass offensichtlich für manche Leute, die gewissen Luxusstandards schon gewöhnt sind, dann beispielsweise das Schloss Elmau schon einfach nicht mehr schick genug ist. Also gibt es da diese Steigerung, Frau Herrmann? Können Sie das auch so beschreiben?
Ja, also ich meine, aber das ist ja dann innerhalb der Logik des Luxus. Also die Leute haben das Gefühl, also ich gehe jetzt ins Hotel Elmau, das hat einen bestimmten Preis, ich leiste mir jetzt Luxus. So, und dann stellen sie aber fest, dass sie auf dem Weg zum Restaurant irgendwie durch den Park müssen und dann regnet es und dann fragen sie sich, warum es da jetzt nicht irgendwie einen Tunnel gibt oder sonst was. Aber das ist ja jetzt nicht ein Infragestellen des Luxus, sondern das ist eigentlich eine Beschwerde darüber, dass der Luxus nicht ausreicht. Aber sie selber haben subjektiv das Gefühl, das ist hier Luxus, aber ich habe mir den Luxus anders vorgestellt. Das ist, denn nach Elmau, das ist so teuer, das können sich nur ganz wenige leisten und genau deswegen erfüllt es auch subjektiv aus der Sicht der Gäste das Kriterium des Luxus. Nur hatten sie sich das dann irgendwie anders vorgestellt.
Also lassen Sie uns das mal so wenden auf die Frage, ist Luxus Privatsache? Also kann man es sozusagen zu einem privaten Phänomen machen oder berührt es eben doch immer auch die Gesellschaft, gesellschaftliche Fragen? Es ist immer in einem gesellschaftlichen Kontext zu denken und man kann es nicht von den Folgen und den finanziellen Voraussetzungen, die jemand hat, trennen. Ich möchte auch gerne auch auf sozusagen die Gerechtigkeitsvorstellungen von manchen Menschen zu sprechen kommen. Es gab Menschen, die bei dieser Ambani-Hochzeit dann auch gesagt haben, das ist doch einfach total ungerecht, wenn wir hier in einem Slum leben und ein paar Kilometer weiter wird da so unglaublich glorios und glanzvoll gefeiert.
Ganz bestimmt kann man Luxus auch privat ausleben. Also man hätte sich vorstellen können, dass diese Hochzeit, die sehr teuer war, auch ohne öffentliche Fotos stattfindet und die Familie das eben nicht vermarktet. Also insofern kann man Luxus auch privat ausleben. Aber ich bin ganz bei Herrn Hartmann, dass Luxus eben voraussetzt, dass man materielle Möglichkeiten hat, die die Mehrheit der Gesellschaft nicht besitzt und dass das ein ganz wesentliches Kennzeichen von Luxus ist. Und jetzt ist ja das Interessante, dass die Milliardärsfamilie aber ihre Hochzeit breit publiziert hat. Das heißt, der Luxus, den sie subjektiv sich gegönnt haben, hatte ganz offensichtlich eine gesellschaftliche Funktion. Sonst hätte man ja nicht dafür gesorgt, dass diese Bilder bis in die deutsche Vogue auch wirklich breit gestreut werden. Es geht also auch immer darum, Distinktionen zu erwerben, Habitus zu manifestieren und so weiter. Und natürlich ist da eben, weil Luxus voraussetzt, dass man materielle Möglichkeiten hat, die die Mehrheit nicht hat, führt das sofort zu der Frage der Verteilung. Und dieses Thema haben wir jetzt nicht nur in Indien, sondern das haben wir auch in Deutschland. Man muss sich klar machen, dass das oberste 1% der deutschen Bevölkerung ungefähr 35% des privaten Vermögens in Deutschland besitzt. Das heißt, wir haben eine extreme Vermögenskonzentration und dieses 1% mit den 35% des Privatvermögens kann sich natürlich einen Luxus leisten, der dem Rest der Bevölkerung nicht zur Verfügung steht. Und Herr Wiesing will ja immer, dass man Luxus trennt von Annehmlichkeit oder von Protz. Und das finde ich auch richtig, dass diese Begriffe nicht das Gleiche meinen. Aber Annehmlichkeit ist eben etwas, wo man schon anfangen kann mit einer Heizung in der Wohnung. Das ist auch eine Annehmlichkeit. Das hat aber mit Luxus nichts zu tun. Und wie gesagt, Protz und Luxus unterscheiden sich dadurch, dass man sehr viel Geld ausgibt, was sich andere nicht leisten können. Aber der Luxus ist ja, geschmackvoll und der Protz ist es halt nicht.
Herr Wiesing, wann wird Luxus ungerecht?
Ja, dass man sagt, ja, Luxus ist das, was sich nur die wenigen Reichen leisten können. Jeder kann das Wort oder den Begriff Luxus verwenden, wie man möchte. Das gilt ja für die meisten Begriffe, Gerechtigkeit ja auch. Jeder kann das machen. Aber man kann fragen, ist das sinnvoll? Und es gibt meines Wissens nicht irgendwo einen Grund, das Wort Luxus damit in Verbindung zu bringen. Wir können diese Phänomene der Ungerechtigkeit, der sozialen Ungleichheit allerbestens beschreiben, meiner Ansicht nach sogar viel genauer beschreiben, ohne auf den Begriff des Luxus zurückzugreifen.
Und, aber ist der Luxus also, dann nicht ein Stein des Anstoßes, Herr Wiesing?
Ich würde sagen, die Ungerechtigkeit ist ein Stein des Anstoßes. Ich bin da ganz der Meinung, die gerade von Frau Herrmann auch darauf hingewiesen worden ist, dass es eine enorme Ungerechtigkeit ist, ja, wie die Reichtum oder das Geld oder was auch immer verteilt ist. Und ich wäre der Erste, der sagen würde, dass diese Hochzeit ja ein Gerechtigkeitsproblem darstellt. Wir haben so viele Begriffe, wir sollten sie nicht in einen Topf werfen. Und mit Luxus, wir würden einen sehr schönen Begriff, der eben eine besondere Form des Überflusses bezeichnet, wovon einem Vermögen überhaupt nicht ist. Es gibt es etymologisch, historisch, philosophisch, wo soll die Quelle dafür sein? Das kann man machen, jeder kann den Begriff definieren, wie er will. Aber es gibt eben sinnvolle Definitionen und weniger sinnvolle Definitionen. Und eine sinnvolle Definition besteht eben darin, ein Differenzierungspotenzial einer Kategorie zu erhalten. Und diese Phänomene, die eben angesprochen wurden, sind eben äußerst beklagenswerte Phänomene einer äußerst beklagenswerten Unmächtigkeit.
Herr Hartmann, ich glaube, Sie wollen dazu, oder?
Ja, also der Begriff Überfluss hat ja schon einen materiellen Gehalt. Also Überfluss verbindet man, dass man etwas hat, was man eigentlich nicht benötigt. Nun kann man sagen, das gibt es nicht nur bei materiellen Dingen, aber der Kern für die meisten Menschen, nicht in Deutschland, sondern noch viel stärker in den ärmeren Ländern der Welt, ist natürlich, dass man überhaupt erstmal was hat, wo man ein halbwegs vernünftiges Leben mit leben kann. Und Überfluss geht immer darüber raus. Und Luxus demonstriert, das ist, warum der Begriff und auch diese Geschichten in der Vogue und so, warum die dann öffentlich so eine Aufmerksamkeit erregen. Luxus demonstriert solche Unterschiede besonders deutlich. Das war nämlich, ob ich das nun beim Sonnenkönig nehme oder beim britischen Königshaus oder wenn jetzt festgestellt wird, dass Sänger das erste Mal in den Bereich der Milliarden kommen bei ihrem Vermögen. Das ist was Symbolisches für die Menschen, wo man dann sagt, wow, daran sieht man, wenn man sich die Villen da anguckt, für 250 Millionen stellen die sich ein Haus hin, wie viel Geld die haben, wo wir überhaupt nie von träumen können.
Ich würde ganz gerne nochmal auch dieser Spur der Gerechtigkeitsfrage folgen und die auch nochmal ein bisschen weiterdrehen oder erweitern um das Thema Klimaerwärmung. Also wir haben natürlich Daten, die man schnell findet, die eigentlich mittlerweile auch sehr bekannt sind, wie das reichste Prozent der Weltbevölkerung verursacht 8,5 Milliarden Tonnen des Klimagases CO2, also mehr als die ganze ärmere Hälfte. Da stellt sich natürlich eben genau nochmal verschärft gewissermaßen diese Gerechtigkeitsfrage in Verbindung mit dem Luxus. Was für Lösungen, Frau Herrmann, sehen Sie da? Also was kann man da tun?
Ja, also die Zahlen sind in der Tat erschütternd. Also die gibt es ja auch für Deutschland und sind da auch sehr eindrucksvoll. Also es ist halt so, dass das oberste 1% der Bevölkerung emittiert im Jahr knapp 120 Tonnen CO2 pro Kopf und die untere Hälfte der Bevölkerung kommt auf 5,8 Tonnen CO2 im Jahr. Das heißt, die oberen 1% pro Kopf emittieren 20 Mal so viel wie ein ärmerer Mensch. Und das zeigt ja ganz klar, dass die Klimakrise nur zu bewältigen ist, wenn die oberen 1% ihren Konsum sehr stark einschränken. Und das muss man wirklich sagen, sehr stark. Also es hat tatsächlich eben Folgen, wenn man ein Privatflugzeug besitzt. Es hat Folgen, wenn man Villen besitzt, Ferienhäuser besitzt, mehrere Autos hat. So, und das hat alles tatsächlich gar keine Zukunft.
Da würden viele erstmal fragen, ja, im Moment, aber was heißt denn das? Ist das alles dann verboten oder was wäre dann der Ausweg da?
Ja gut, also wenn man jetzt mal vom Ende her denkt, dann ist es ja so, klimaneutral können wir nur leben, wenn wir unsere gesamte Wirtschaft auf Ökostrom umstellen. Quelle des Ökostroms kann nur Windräder und Solarpaneele sein. So, und wenn man sich das dann mal anguckt, dieses Gesamtsystem, also wie viel Ökostrom kann man mit Solarpaneelen und Windrädern so herstellen und dann inklusive Batterien und grünem Wasserstoff und so weiter, dann ist klar, der grüne Ökostrom wird nicht reichen,
sagen Sie.
Mhm, ja, damit die Reichen da weiter in der Gegend rumfliegen können, auch unter anderem, weil eben synthetisches Kerosin, also Kerosin, das aus Ökostrom hergestellt wird, so wahnsinnig viel Energie braucht, dass einfach klar ist, diesen Ökostrom wird es nicht geben. Das heißt, wenn wir Klimaschutz machen wollen, dann ist eine der vielen Konsequenzen, dass leider alle Privatflugzeuge, das gilt auch für das Privatflugzeug von Herrn Merz, dass die alle am Boden bleiben müssen.
Das ist jetzt wahrscheinlich harter Tobak nochmal oder auch stellt auch nochmal Fragen an den Luxus. Weil gilt es denn überhaupt für den Luxus? Wie würden Sie das sehen, Herr Hartmann?
Also man muss ja nicht die Privatflugzeuge verbieten. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten, die Umwelt zu schädigen, wenn man sehr viel Geld hat. Man könnte auch am anderen Ende ansetzen und zu sagen, man sorgt dafür, dass die Einkommen und die Vermögen nicht mehr so auseinanderliegen. Das heißt, wenn jemand nicht mehr so viel Geld hat, dass er da problemlos ein Privatflugzeug, eine Riesenjacht von finanzieren kann, erledigt sich das Thema auch ohne Verbot von selbst. Also wenn man sich die Diskussion um Erbschaftssteuer zum Beispiel anguckt, also die letzten Zahlen, die es gibt, kann man sagen, die ganzen Erbschaften von großen Vermögen über 20 Millionen, die werden ja kaum besteuert. Die Schenkungen haben einen Steuersatz von unter 1%. Das heißt, da wächst eine Generation ran, die wird noch reicher werden als ihre Elterngeneration, weil sie schon mit sehr viel ins Leben startet. Meine Idee wäre immer, jetzt nicht zu sagen, das und das und das verbieten wir, sondern wir versuchen einfach die materiellen Voraussetzungen, die zwingend erforderlich sind, damit man sowas machen kann, an diesen materiellen Voraussetzungen was zu ändern.
Okay, Herr Wiesing, Sie haben ja eine ganz andere Vorstellung eigentlich von Luxus. Also da würde mich jetzt auch einfach Ihre Reaktion interessieren.
Ja, meine Reaktion ist insofern, dass in den beiden letzten Statements, in dem von Frau Herrmann und Herrn Hartmann, beides mal das Wort Luxus gar nicht mehr vorkam. Und da wären wir bei einem anderen Thema und bei einem wahrscheinlich ökologisch sehr brisanten Thema. Und ich weiß gar nicht mal, ob da unsere Meinungen so weit auseinander sind. Aber es geht nicht mehr um das Phänomen Luxus. Wenn man doch immer zum Beispiel die Klimakatastrophe erstmal sagt, sie setzt ein Ziel, wir haben einen Zweck, mindestens sehe ich es als äußerst notwendig an, dass wir den CO2-Verbrauch senken. Und dann hat man doch das Phänomen, wenn man Luxus definiert als einen übertriebenen Aufwand, dass ja Luxusphänomene immer an einem Zweck gebunden sind. Also da wurde eine Hochzeit gefeiert, das sollte realisiert werden. Da kauft sich einer ein Auto, dann will er damit fahren oder eine Armbanduhr oder einen Teppich. Es geht immer um Gegenstände, die einen Zweck haben. Und wenn wir jetzt sagen, wir setzen uns das Ziel oder den Zweck, dass wir eben CO2 einsparen, dann scheint mir das erstmal überhaupt nicht eine Gefahr für Luxusphänomene zu sein. Um es mal konkret zu sein, also ich verteidige sehr stark die Ansicht, dass man vielleicht den Fleischkonsum doch einschränken sollte, ja, und vielleicht mehr oder vielleicht auch gar nur vegetarisch essen sollte. Aber es ist abwegig zu glauben, dass nur weil man vegetarisch isst, ist man langweilig, zweckmäßig oder nur noch effektiv und man sieht nur noch, dass man Kalorien bekommt. Das heißt also, es ist ja gerade das Spannende, dass Zwecke eben mit übertriebenem Aufwand verbunden werden kann. Und die Klimakrise hat doch leider noch nicht deutlich genug bei allen eine neue gesellschaftliche Herausforderung formuliert. Nehmen wir mal das Beispiel von Greta Thunberg, die nach Amerika reisen will. Ich finde ein großartiges Beispiel für eine Luxuserfahrung. Und sie wollte, ich denke aus guten Gründen, vermeiden, dass sie mit einem Flugzeug fliegt, nicht mal mit einem Privatflugzeug, sondern mit einem normalen Linienflugzeug, wegen des CO2-Ausstoßes. Ja, das ist eine Zweck. Und jetzt, wie macht sie das? Ja, sie geht, allerdings muss man sagen, nicht gerade in einen demokratischen Staat, in Monaco, in einen der teuersten Segelclubs der Welt
und nimmt eine Segeljacht mit dem wahrscheinlich derzeit besten Segler der Welt, Boris Herrn, und lässt sich hier rüber segeln. Ein unglaublicher Aufwand, um einen Zweck vorzuführen. Aber da sieht man doch, sie zeigt eine Autonomie, alle haben eingeredet, man muss das, man kommt da gar nicht mehr hin. Nein, Luxus entsteht durch eine Stellungnahme an Herausforderungen. Und ich bin der Letzte, der irgendwie in Zweifel ziehen würde, dass die Klimakatastrophe eine der gigantischen Herausforderungen ist. Diese Herausforderungen zu bewältigen bedeutet nicht, dass wir in nur noch schlichte, einfältige Lösungen umkippen müssen.
Ja, aber Ihr Beispiel demonstriert doch gerade die materiellen Voraussetzungen für solche individuellen Entscheidungen. Einer der besten Segler der Welt, Monaco. Eines der besten Boote der Welt. Das kostet ja alles eine Unmenge an finanziellen Mitteln.
Ja, aber ich hätte die Aktion so gewertet als eine so exponierte Frau, dass sie ein Beispiel dafür gibt, man kann noch Stellung nehmen, man kann seine eigene Position beziehen. Und das andere Beispiel, was ich gegeben habe, zum Beispiel der Verzicht auf Fleisch, muss ja nicht zu einer langweiligen Küche führen, die dann nur noch zweckmäßig ist, ist etwas, was jetzt nicht an solche Materialien gebunden ist.
Also ich habe das Gefühl, ich muss jetzt zur Endrunde, die jetzt langsam anbricht, dann doch nochmal für die Menschen sprechen, die jetzt wahrscheinlich zugehört haben und wahrscheinlich sagen würden, also das sind ja wirklich keine tollen Perspektiven. Das ist verboten, das sollen wir nicht machen. Und was hat denn das dann noch für eine Perspektive? Was hat Luxus denn noch in einer klimagerechten Welt für eine Rolle?
Ja, also meine Sicht ist ja, dass wenn wir tatsächlich Klimaschutz machen wollen, wir die Wirtschaftsleistung schrumpfen müssen und vor allen Dingen die Reichen müssen verzichten. Das wäre jetzt aber aus meiner Sicht nicht das Ende des Luxus. Mhm. Wenn man Luxus so definiert, dass er dadurch möglich wird, dass man Sachen hat, die andere nicht haben, dann wäre das wahrscheinlich auch in einer klimagerechten Welt so, dass nicht alle komplett gleich sind. Und in dem Moment, wo es Ungleichheit gibt, gibt es dann auch schon wieder Luxusphänomene. Also ich weiß, Herr Wiesing definiert Luxus völlig anders, nämlich als eine subjektive Haltung zum Überfluss. Aber ich, Herr Wiesing, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, definiere Luxus eben einfach anders. So nämlich als eine Möglichkeit, durch materielle Unterschiede die eigene herausgehobene Position demonstrieren und definieren zu können. Und ich glaube, diese Möglichkeit gibt es immer. Denn auch in armen Gesellschaften gibt es Leute, die sich Luxus leisten können. Das ist dann ein Luxus, den wir vielleicht nicht als Luxus erleben würden, aber der dann in der entsprechenden Gesellschaft durchaus so wahrgenommen wird.
Herr Hartmann, die gleiche Frage. Was hat Luxus für eine Perspektive?
Ja, man kann sagen, wenn man das ganze Niveau der Gesellschaft jetzt runterschrauben würde, also egal, ob das realistisch ist oder nicht, gäbe es weiter Unterschiede und es gäbe dann eben Luxus auf einem anderen Niveau. Meine Vorstellung wäre immer, die Ungleichheit einer Gesellschaft so zu reduzieren, dass die Möglichkeiten, dass man Luxus auslebt, damit gleichzeitig ein erhebliches Stück reduziert werden. Oder wenn man dann Luxus hat, dass sie möglichst vielen Menschen zur Verfügung stehen, auf der Basis öffentlicher Dienstleistungen, die man dann ein bisschen mehr oder weniger ausgestalten kann. Aber Luxus als Luxus wird nicht komplett verschwinden. Das halte ich für ausgeschlossen. Es wird nur eben das Maß an Luxus in so einer Gesellschaft ein deutlich anderes sein als heute.
Ich kann beiden Beschreibungen nur zustimmen. Ich würde bloß das jeweils Genannte nicht Luxus nennen. Was Frau Herrmann anspricht, scheint mir eben präzis zu sein. Wenn man Luxus als eine Form der Selbststellungnahme nehmen würde, wäre ich ganz der Meinung von Adorno, der sagt, eine humane Gesellschaft hat immer einen Aspekt von Luxus, weil eben darin autonome Subjekte sind. Und ich sehe überhaupt keine Gefahr, dass die notwendigen Schritte für eine Verbesserung der Klimabilanz oder was auch immer da jetzt notwendig ist, eine Gefahr für eine humane Gesellschaft darstellen muss. Das sehe ich nicht. Insofern wäre ich da ganz optimistisch.
Okay, das hat was Versöhnliches zum Schluss. Das war das SWR-Kulturforum Protz, Pracht und Prunk. Wie viel Luxus braucht der Mensch? Ich bedanke mich bei den Gästen. Professor Dr. Michael Hartmann, Soziologe, Ulrike Herrmann, Autorin und Wirtschaftsjournalistin, Professor Dr. Lambert Wiesing, Philosoph an der Universität Jena. Und am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.